Frage, was erwartet euch uns heute? Eine Empfehlung, keine Scheu vor Verdiensten. Das ist ein Stichwort, das ich lange kenne, aber noch nie wirklich zu meinem Thema gemacht habe. Aber das will ich heute mal tun. Und ich will etwas Neues sagen, ohne etwas Neues zu sagen. Das ist ja das Thema sozusagen bei den Dhamma-Vorträgen, dass man sich immer wiederholen muss, aber sich nicht wirklich wiederholen darf. Ja. Das will ich heute versuchen. Stichwort ist Dhamma, das in vielen buddhistischen Kreisen Thema ist, das als eine Haltung, wichtige Haltung und Handlungsweise, Praxis empfohlen wird. Aber wie gesagt, in unserem Kontext noch nie so richtig gewürdigt worden ist. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass für diese Praxis ein etwas seltsames Wort gebraucht wird, nämlich Verdienst. In Pali ist das Punya. Und Verdienst hat so im geistigen Kontext, spirituellen Kontext ein bisschen einen schalen Geschmack, weil man denkt, nein, das ist so eine Art Tauschhandel, ein geistiger Tauschhandel oder buddhistischer Ablasshandel. Man lässt sich irgendwo Gutschriften machen, Bonuspunkte aufschreiben und irgendwann kann man die mal einlösen. Also das ist so ein bisschen weltlicher Tauschhandel, hört sich nicht nach spirituellen, hohen, geistigen Idealen an. Aber das scheint mir nur, wenn man sich das Wort anguckt, aber weniger, wenn man sich die Substanz der Sache anguckt. So sieht das nämlich ganz anders aus. Und die Sache sagt nichts anderes, als dass Punya-Ergebnisse von früherem eigenen Handeln ist. Der Buddha definiert Punya als erfreuliches, erwünschtes, ersehntes, sozusagen vorteilhaftes. Und er sagt dazu, das ist nicht umsonst zu haben, dafür muss man etwas tun. Wir kennen das vielleicht eher von dem Wort Kusala. Das ist als Pali-Kenner ist uns das ein bisschen vertrauter. Es ist heilsames Handeln, sagen wir, unheilsames Handeln, ethisches oder unethisches Handeln, das ist im Grunde dasselbe. Das ist uns ein bisschen näher, was damit gemeint ist. Und ich will versuchen, das heute ein bisschen im Zusammenhang mit Aussagen des Buddha zu erläutern. Und wir sehen, dass das nicht nur im Einklang mit dem Dhamma ist, diese Praxis, sondern dass das im Kern ein Teil der Praxis ist. Wenn ihr so wollt, der achtfache Weg oder buddhistischer Weg sozusagen in einer anderen Aufbereitung, in einer anderen sozusagen Darstellungsweise. Fangen wir mit ein paar allgemeinen Aussagen an. Da sagt der Erwachte im Ittivuttaka, schreckt nicht zurück vor den Verdiensten. Dies nämlich, Verdienste, ist eine Bezeichnung für Glück, für Erwünschtes, Ersehntes, für Liebes, Erfreuliches. Also das ist so eine Art Türöffner, dieses Zitat, um diese Praxis von Punya ins rechte Licht zu rücken und sagt, Punya ist nichts anderes als ein Synonym für Dinge, die wir gern haben, die wir erstreben, die wir wollen. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, ohne Zutun nicht, weil Verdienst ist etwas, was aus Handlungen hervorgeht. Aber da komme ich im Detail nochmal drauf. Im Dhammapada lesen wir den folgenden Vers. Hier freut er sich, und nach dem Tode freut er sich, wer Gutes tat, freut sich an beiden Orten. Er freut sich immer tiefer, hat er gesehen die reine Tat des Selbst. Das sind vier Zeilen, aber da bringt der Buddha schon eine ganze Menge rüber. Er sagt zunächst einmal, dass sogenannte Verdienste das Ergebnis von Tun und Lassen sind. Und zwar die Ergebnisse, die auf den Akteur sozusagen zurückgehen. Der zweite Merkposten ist dabei, dass das nur funktioniert, wenn die Motive des Handelns auch rein sind, wenn die sauber sind. Also unehrliche Aktionen, unehrliche Absichten können nicht zu den Ergebnissen führen, die nachher noch geschildert werden. Das muss sozusagen von der Qualität der Handlung und die Qualität dessen, was da rauskommt, muss irgendwie übereinstimmen. Dann wird gesagt, und für viele nicht unmittelbar einsehbar, für Materialisten nicht einsehbar, dass die sich Folgen des Tuns an zwei Orten manifestieren. Einmal hier in diesem Leben, in diesem menschlichen Leben, aber auch einmal sozusagen in einer jenseitigen Daseinsweise, speziell nach dem Tod. Und das sagt zugleich, dass diese Folgen unmittelbar direkt eintreten können. Ja, wenn ich jetzt was tue, ist das Ergebnis unter Umständen sofort da. Dass aber auch dieselben Handlungen erst Folgen in einer späteren Zeit mit sich bringen. Das muss man alles im Auge behalten. Und last not least ist der Punkt, dass das Ganze unterschiedliche Erscheinungsformen haben kann. Einmal durchaus materiell, dass ich im Äußeren das erlebe, was ich vorher angeleiert habe, sozusagen in den sinnlichen Erfahrungen, in den Alltagserfahrungen, in der Art und Weise, wie mein Leben verläuft. Zugleich aber, das haben wir in dem Vers auch gehört, parallel in dem, was in mir selbst vorgeht, indem ich nämlich beobachte, dass es diese Zusammenhänge zwischen Ursache, Wirkung, zwischen Handeln und Erleben gibt und dass die beiden Qualitäten in sich stimmig sind. Man freut sich dann nochmal zusätzlich, wenn man merkt, ach, ich bin auf dem richtigen Weg, ich habe sozusagen den Kurs eingeschlagen, den man einschlagen sollte. Und jetzt in dem nächsten Zitat will ich euch einfach mitteilen, wie der Buddha diese drei verschiedenen Wirkungsweisen definiert. Ja, wir haben ja bisher von Tun und Lassen geredet, aber wie zeigt sich das? Wie manifestiert sich das? Die drei verdienstwirkenden Mittel gibt es. Welche drei? Das im Geben bestehende verdienstwirkende Mittel, das in sittlicher Zucht bestehende verdienstwirkende Mittel, das in der Pflege der Meditation bestehende verdienstwirkende Mittel. Kommt uns alles bekannt vor. Da seht ihr, dass die Buddha-Lehre immer wieder ähnliche Dinge in einer anderen Verpackung bringt. Hier haben wir drei Aktionsweisen, drei Übungsweisen, die im Grunde den ganzen Pfad abdecken. Das ist Dana, Sila, Samadhi, beziehungsweise hier Bhavana genannt. Dana, geben, Großzügigkeit, Sila, einhalten, sittlicher, ethischer Norm und Bhavana hat hier der Übersetzer Meditation genannt, ist Geistestraining, ist die Entfaltung innerer Qualitäten, also geistiger und seelischer Qualitäten. Und diese drei, immer merken diese Reihenfolge, Dana, Sila, Bhavana, Dana, Sila, Bhavana, geben, Ethik und Meditation. Diese drei sind auch so etwas wie Stufen, die aufeinander aufbauen. Und bei allen gibt es wie immer sozusagen die Einsteigerpraxis und die Profipraxis, sozusagen die olympische Klasse. Und das ist das Rahmenprogramm, das ich jetzt mal antippe, um zu zeigen, was kommt jetzt noch nach, wo ich einfach nur das im Einzelnen noch ein bisschen näher erläutern werde. Dana ist das Erste. Was aber ist der Schatz der Freigebigkeit, wird gefragt. Da lebt der edle Jünger im Hause mit einem vom Makel des Geizes freien Herzen. Er ist freigebig und spendet mit offenen Händen. Er gibt gern, ist dem Bedürftigen zugetan und hat Freude am Austeilen von Gaben. Hier ist interessant, dass der Buddha sagt, Dana geben ist eine Haltung oder eine Eigenschaft von Edlen, also von Menschen, die einen bestimmten hohen Anspruch an sich selbst und an ihr eigenes Verhalten haben. Nicht alle Weltsleute, die das auch kennen, aber hier verbindet sich das mit einem höheren Ziel. Was ist das für eine Emotion oder für eine Haltung? Es ist eine, die vom Geiz frei ist. Geiz ist ja etwas, was den Geist eng macht, ja, was Ego fixiert macht, was das Gemüt irgendwie in ein Gefängnis steckt. Und hier wird gesagt, wer das überwinden kann, durchgeben, der macht sich innerlich auch frei. Der lässt seine Ego-Fixierung los, der kann in einer anderen Art und Weise mit anderen Menschen agieren. Positiv gewendet oder konkret gesagt, das ist jemand, der den Besitz, den er hat, mit anderen teilt, der teilhaben lässt an dem, was ihm zur Verfügung steht, der mal Geschenke macht, der für wohltätige Zwecke spendet, der auch mal Geschenk macht, um einfach nur Freude zu bereiten. Also all das, was besagt, ich genieße nicht allein, sondern ich versuche, andere so gut es geht und so weit es geht mit einzubeziehen. Und was hier gesagt wird, erinnert euch an unser Generalthema Verdienste, ist, dass Freigebigkeit ein Reichtum ist. Nicht? Und das ist ja etwas, was man vielleicht nicht unmittelbar einsieht, dass Geben etwas damit zu tun hat, dass man ja, Besitz hat. Im Text hieß es oben Schatz, dass man damit Schätze sich erwirbt. Aber die These, die der Buddha vertritt und immer wieder vertritt, ist, dass Geben nicht ärmer macht, sondern Geben reicher macht. Und das ist eine seltsame Sache, aber wenn man das mal in sich sozusagen prüft oder die Sache mal näher anguckt, wird man merken, dass das Hand und Fuß hat. Und zwar ist es in einem doppelten Sinn zu verstehen. Einmal materiell, dass Dana bedeutet nicht nur etwas weggeben, sondern Dana ist zugleich auch der Grundstock und die Ursache dafür, dass man selbst etwas bekommt. Existenziell gesehen kommt das zurück. Was ich gebe, habe ich im Moment nicht mehr zur Verfügung, aber nach geistigen und existenziellen Gesetzen geht das nicht verloren. Es bleibt sozusagen als Qualität im Leben erhalten und kommt zu mir zurück. Und dasselbe basiert auch auf einem geistigen Prinzip. Das Geben selbst hat eine unmittelbar positive Wirkung auf den Geber, weil der in dem Moment, wo er diese Haltung einnimmt, eine offene Haltung hat, sich darüber freut, dass er anderen eine Freude gemacht hat und davon selbst unmittelbar profitiert. Das ist ja immer das Grundprinzip von Karma, dass Ursache und Wirkung, das Handeln und Erleben einander entsprechen, dass sich die Qualitäten sozusagen immer eins zu eins, die Qualitäten eins zu eins spiegeln. Wie sich das inhaltlich konkret zeigt, ist das auf einer anderen Ebene zu sehen. Also hier ist vor allen Dingen seelischer Reichtum gemeint, weil das im Leben sehr viel weiter trägt als das Geld, das man auf der Bank hat oder das Auto, das vor der Tür steht. Iti Buttaka will ich euch vorlesen, 26. Würden die Wesen die Frucht des Verteilens von Gaben kennen, wie ich sie kenne, sie würden nichts essen, ohne davon etwas abgegeben zu haben. Und der Makel des Geizes würde ihr Herz nicht ganz und gar gefangen nehmen. Hätten sie auch nur einen letzten Bissen, nur einen Mund voll, sie äßen nicht, ohne etwas davon abgegeben zu haben, wenn sie den Empfänger dafür fänden. Interessanter Punkt, und das ist ein prominentes Beispiel, das der Buddha immer wieder bringt, ist das Teilen von Nahrung, von Essen. Warum? Leicht einzusehen. Das physische Leben des Menschen ist abhängig davon, dass er genug Nahrung hat. Und es ist eine Menschheitssorge seit Anfang an, dass er immer wieder sich mühen muss, um ausreichend und qualitativ angemessene Nahrung zu finden. Das ist heute ein bisschen anders in manchen Regionen, aber tendenziell bleibt das so. Und das ist eine gute Möglichkeit, hier einen Ausgleich zu schaffen, wo Not ist, wo Nahrungsmangel ist, da zu verteilen, akute Not zu mindern und manchmal einfach auch nur zu geben, um anderen eine Freude zu machen. was in diesem Vers ausgedrückt wird, ist nicht einfach nur, naja, wenn du was hast, wenn du eine Tafel Schokolade hast, dann gib doch die Hälfte ab. Sondern was hier im Kern gesagt wird, ist, oder ausgedrückt wird, ist die Dringlichkeit, mit der das vorgetragen wird. Ja? Also geben, wenn man im Überfluss ist, ist nicht das richtige Problem. Ja? Aber geben, wenn man selbst knapp ist, auch dann noch dieses Prinzip aufrechterhalten, ich teile etwas davon, das macht das Ganze wertvoll. Das Dumme ist nur, dass die Menschen, sagt der Buddha, keine Ahnung haben von diesen Zusammenhängen. Sie denken eher, wenn ich es habe, ne, dann lebe ich 2 Tage länger oder geht es mir besser. Aber sie wissen nicht, welche gesetzmäßigen Folgen damit verbunden sind, wenn man sich so oder so verhält. Ja? Wer auf seinem eigenen Hocken bleibt, also die eigene Bedürftigkeit und den eigenen Geiz zelebriert, der wird irgendwann in eine Lebenssituation kommen, wo er selbst bedürftig ist, aber nichts hat und dann den Geiz anderer verspürt und dann natürlich rückwirkend seine eigene Geizigkeit bereut. Es ist aber ein wenig spät. Aber das ist das, was der Vachte hier deutlich macht. Ja? Nicht nur an den Moment denken, das ist immer das Prinzip, nicht nur an den Moment denken, was jetzt wohltut, was jetzt angenehm ist, sondern die langfristigen Perspektiven sehen, was aus meinen Handlungen jeweils hervorgeht. Und letztes Stichwort zu dem Thema Dana. Es ist ja nicht nur so, dass man materielle Dinge geben kann. Ja, das fällt einem am ehesten ein, naja, da schenke ich jemand 10 Euro oder gebe einem Bettler 1 Euro in die Dose oder was auch immer. Sondern Dana kann sehr viel weiter gefasst sein. Das kann bedeuten, dass ich jemandem einfach nur zuhöre, ja, meine Zeit schenke, mich jemandem widmen und sage, ich habe mal eine Stunde für dich Zeit. Oder dass ich eine Fähigkeit, die ich habe, ein anderer nicht, sozusagen Ausleihe zur Verfügung stelle und jemanden Hilfestellung gebe. Oder dass ich von Wissen profitieren kann und von Wissen anderer profitieren kann und selbst mein Wissen weitergeben kann. Sehr oft so, dass der Nachbar mehr wissen kann als ich und wenn da ein Austausch ist, kann das das Leben sehr leicht machen. Und last but not least, ideelle Gaben können sehr viel hilfreicher sein, langfristig gesehen, als eine materielle Gabe. Und da gibt es einen kleinen, schönen Dialog zwischen einem Deva und dem Buddha. Und diese Gottheit fragt, naja, sag mal, aus welcher Art von Handlung geht denn welcher Nutzen hervor? Das will ich auch noch vorlesen, damit man so ein bisschen die Bandbreite auch hat, auf was ich danach alles beziehen kann. Also der Buddha antwortet, wieso? Speise gibt der, der Kraft geben will. Gewänder gibt der, der Schönheit geben will. Ein Gefährt gibt der, der Wohlfahrt geben will. Eine Lampe gibt der, der schauend geben will. Der aber ist einer, der alles gibt, wer eine Heimstätte gibt. Und nicht sterben gibt der, der die Wahrheitslehre verkündet. Da haben wir den Punkt, was Dana sozusagen in höchster Potenz ist, das, was der Buddha den Menschen hinterlassen hat, nämlich seine Lehre, die der Befreiung aus dem Daseinskreislauf, eine Befreiung vom Leiden beinhaltet. Nicht? Die Wegweisung zur Todlosigkeit, das ist die höchste Gabe, die in dieser Welt möglich ist. Ja, ist was Ideelles, aber das Höchste. So, Strich unter den Punkt Dana. Der nächste Punkt ist logischerweise Sila. Da beginne ich auch mit einer kurzen Lesung. 5 Gaben, große Gaben gibt es. Welche 5? Da hat der ernsthafte Anhänger das Töten aufgegeben. Er enthält sich ganz des Tötens. Indem er sich des Tötens enthält, gewährt er unnennbar vielen Wesen die Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis. Und indem er unnennbar vielen Wesen Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis gewährt, wird ihm selbst unnennbare Freiheit von Furcht, von Feindseligkeit und Bedrängnis zuteil. Darüber hinaus hat der ernsthafte Anhänger das Stehlen aufgegeben, er hat sexuelles Fehlverhalten aufgegeben, hat Lüge sowie den Genuss von Alkoholika und anderer bewusstseinstrübender Mittel aufgegeben. All dessen enthält er sich. So, das sind die 5 bekannten ethischen Basics, die der Buddha lehrt. Das sind alles willentlich vorgenommene Einschränkungen, was meinen eigenen Willen, was meine eigenen Tendenzen angeht. Ja, die 5 Sila, die hier genannt sind, setzen dem eigenen Tun und Handeln Grenzen. So. Die Maßgabe dabei ist, man kann seine eigenen Wünsche verfolgen, man kann seine Befriedigung im Leben haben und suchen, kein Problem an dieser Stelle damit, aber die Maßgabe ist die, dass man das nicht tut, indem man andere dafür zahlen lässt, sozusagen auf Kosten oder zulasten anderer das tut, indem man sie schädigt. Und dabei gibt es, das hat uns eben der Text noch einmal gesagt, 3 Aktionsfelder, wo es feste Tabus gibt. Ja, das ist einmal das körperliche Handeln, das umfasst nicht töten, nichts nehmen, was einem nicht gegeben wird, kein sexueller Missbrauch oder Fehlverhalten und keine Trübung des Geistes durch Alkohol, Drogen etc. Das betrifft die sprachliche Ebene, und da wird hervorgehoben immer der Kernpunkt bei der Wahrheit bleiben, nicht lügen, nicht wissentlich etwas Falsches sagen. Und der letzte Punkt, Lebensführung, ist keine berauschenden Mittel. Weil wer seinen eigenen Geist kaputt macht, wer das wichtige Instrument seines Lebens zerstört, der macht im Kern dann später alles falsch. So, ihr habt es gehört vielleicht an der Formulierung, die der Buddha hier gewählt hat, dass diese 5 Sila nahtlos anknüpfen an das, was ich vorher gesagt habe. Denn hier werden auch die 5 Sila als Geschenke betrachtet. Man schenkt den anderen Wesen etwas, wenn man sich an diese ethischen Maßstäbe hält. Warum? Weil, wenn diese Leute mit mir zu tun haben, sie keine Angst haben müssen, dass ich sie umbringe, dass ich sie beklaue, dass ich sie missbrauche, dass ich sie belüge, dass sie von mir belästigt werden, dass sie meinem Ärger, Zorn, Mutwillen etc. ausgeliefert sind. Das ist das Geschenk, das ich mache. Und wenn der Buddha von unnennbar vielen Profiteuren spricht, dann hat es den Sinn, dass er sich eben nicht nur auf dieses eine Leben bezieht, sondern wenn man die Silas als Charaktereigenschaft, als feste Charaktereigenschaft hat, wird man diese Art von Handlungen auch im nächsten, im übernächsten und in vielen weiteren Existenzen an den Tag legen. Das heißt, dieses Geschenk potenziert sich im Laufe der Zeit, im Laufe der verschiedenen Existenzen. Wir sind bei Verdiensten. So, und das hat natürlich auch etwas Verdienstvolles für den Akteur selbst. Denn lässt uns der Buddha auch gelegentlich wissen, alles, was man anderen schenkt, das haben wir vorhin im Grunde gehört, ist ein Geschenk auch an sich selbst, weil die Dinge zu einem zurückkehren. Warum? Man ist selbst frei dann, in der Tendenz frei von Angst, dass mich einer umbringt, belügt, etc., etc., mir Schaden zufügt. Und ich kann in einem eben konfliktfreien oder relativ konfliktfreien Zusammensein mit anderen leben. In demselben Text wird auch nochmal davon gesprochen, dass das Ströme des Verdienstes sind. Also diese 5 Sila sind Ströme des heilsamen, segenbringende, himmlische, glückerzeugende, himmelwärtsleitende, die zu erwünschtem, erfreulichem, angenehmem Führen zu Heil und Segen. Also drastischer oder eindrucksvoller kann man es gar nicht sagen, mit dieser Anhäufung von Worten, die immer nur sagen, Leute, nehmt das ernst, richtet euch danach, weil das, was sozusagen als Resultat dann herauskommt, das könnt ihr euch auf Dauer gar nicht vorstellen. Das sind Ströme, die euch, man kann sagen, überfluten. Ja. Aber der Buddha ist ja jemand, der ein guter Pädagoge ist, und ein guter Pädagoge wiederholt und nennt neue Gründe und andere Gründe, warum er immer wieder dasselbe machen soll, nämlich die Silas einhalten. Und deshalb sagt er an einer Stelle, es gibt 5 Vorteile durch die Gewöhnung an Sittlichkeit. Sittlichkeit ist edles Verhalten, ethisches Verhalten. Und Gewöhnung ist, dass man eben nicht nur einmal lieb ist an Weihnachten oder wenn die Tante Geburtstag hat oder wenn man gerade mal gute Laune hat, sondern das ist ein Prinzip, das immer gelten soll, so gut man es eben kann. Aber als Prinzip sollte das durchgängig da sein. Ethisches Verhalten sollte eine Charaktereigenschaft werden, nicht so eine Überlegung immer brauchen. Mache ich das jetzt? Bin ich heute lieb? Sage ich jetzt die Wahrheit? Sondern das ist eine Situation, wo man nicht überlegen muss, sondern die Maßstäbe für das eigene Handeln klar sind. So. Und da heißt es jetzt, dass das 5 Vorteile bringt, neben dem anderen, was ich vorhin gesagt habe. 5 konkrete Vorteile. Materieller Wohlstand. Ich sage in Klammern, nehmen wir gerne mal hin, bis wir das nicht mehr so brauchen. Aber materieller Wohlstand ist immer noch besser als bittere Armut. So, kommt durch Ehrlichkeit zustande, unter dem Strich, und nicht durch Lüge und Trickserei und übles Handeln. Tadellose Reputation. Wenn ein Mensch moralisch ist, ein Wohltäter ist, dann denken die Menschen über den in diese Richtung. Das ist ein klasse Kerl, so ungefähr. So. Und was die denken, sprechen sie auch aus. Und so kommt es, dass über einen solchen Menschen einfach ein gutes Meinungsbild herrscht. Ja? Man denkt und redet über jemanden positiv. Das andere ist, dass jemand, der eine moralische Basis hat, in der Öffentlichkeit ja, ungehemmt, so, nein, wie soll ich das sagen, unbeklommen oder frei sich bewegen kann. Vielleicht sagen wir es so. Ja, er hat keine Hemmungen, irgendwo aufzutreten. Er hat keine Befürchtung, wenn ich da hingehe, dann deuten sie auf mich. Weißt du, was der und der dort und dort gemacht hat, dass da getuschelt wird und was da alles so hinter der vorgehaltenen Hand erzählt wird. Hat jemand keine Angst davor. Jemand kann offen und frei auftreten. Hier bin ich, habe mir nichts vorzuwerfen. Unbefangen, das Wort habe ich gesucht. 4. Punkt, sagt er, erwarte, dass man im Todesmoment klar und zuversichtlich ist, dass man angstfrei ist. Das kann man auch nachvollziehen, weil sich dann, wenn man in seiner Sterbestunde angekommen ist, sich nicht das schlechte Gewissen meldet, was üblicherweise der Fall ist. Erinnerst du dich daran? Oh je, ja? Wer sich ein Leben lang nichts vorzuwerfen hat, der hat sich auch im Todesmoment nichts vorzuwerfen. Dann sagen, okay, guck mal, was kommt. Es kann ja nicht schlecht sein, es kann nur besser werden. Oder zumindest nicht schlechter als jetzt. Hat was für sich. Und das Nächste und das Letzte, wir sind ja zukunftsorientiert. Wir betrachten ja nicht nur dieses eine Leben. Und so heißt es hier in diesem Text, dass eine erfreuliche Wiedergeburt bevorsteht. Kann man sich ja auch ausrechnen. Das ist ja sozusagen eine Gleichung, die jeder machen kann, wenn man überdurchschnittlich moralische Qualitäten hat. Dann sind auch die Ergebnisse überdurchschnittlich. In dem Fall, wenn wir Menschen sind und übernormale menschliche Verhaltensweise uns angewöhnt haben, dass dann auch eine übermenschliche Wiedergeburt ansteht. Klammeranmerkung, die Punkte 1 bis 3 kann man in diesem Leben schon merken. Ja? Wie gehe ich mit anderen Leuten um? Wie gehen die mit mir um? Was im Todesmoment vor sich geht, kann man prognostizieren, aber kann man noch nicht sicher sagen. Und was jenseits dieses Lebens angeht, ja, kann man auch noch nicht sagen. Da muss man eher auf der Vertrauensbasis oder auf der Schlussfolgerung basieren, hoffen, naja, es wird wohl nicht so schlimm werden. Nächster Punkt, ich hatte 3 angekündigt und das dritte ist Bhavana. Schönes Wort, finde ich. Populär ausgedrückt, neudeutsch ausgedrückt, ist das die Meditation. So hat es Seidenstücke auch übersetzt. Bhavana heißt aber wörtlich ins Dasein bringen, entfalten, ja, sich manifestieren lassen, irgendwie sozusagen erzeugen, kann man vielleicht auch sagen. Aber gemeint sind hier nicht äußere Dinge, die man baut, ein Haus bauen, Garten bestellen oder sowas. Bhavana heißt, die inneren Qualitäten, also geistige Qualitäten zu fördern, geistige Standards festzulegen, seelische Eigenschaften und Fähigkeiten zu fördern, die einen guten Zweck haben. Und von den 3 Daseinsaktionsfeldern ist Bhavana das letzte und höchste, weil das auch die weitreichendsten Folgen hat. Wer seinen Geist besser programmiert als früher, wer seine Herzensstruktur, seelische Struktur in Richtung hell und klar entwickelt, der wird auch mehr erreichen, als wenn sich jemand nur im materiell-sinnlichen Umfeld bewegt. So, was heißt es konkret jetzt, in sich heilsame, gute Qualitäten zu fördern, hervorzurufen? Den Klassiker kennt ihr alle, das ist das Thema Metta. Ja, Metta als Haltung anderen Wesen gegenüber. Metta als der Wunsch, es möge anderen Wesen wohlergehen. Metta ist für mich ein Wunsch, es soll dir, es soll mir, es soll allen gut gehen. Aber nicht in dem Sinn jetzt vordergründig gedacht, ach, mögen auf alle Goldmünzen herabregnen oder sowas. Das ist zu kurz gegriffen. Sondern mögen die Wesen erkennen, was ihr eigentliches Wohl ist, was das wahre Wohl ist, was das sozusagen tiefere Wohl ist. Und mehr noch, mögen sie erkennen, was man tun muss, um es zu erreichen, und mögen sie das auch tun. Das ist im Kern Metta. Mögen alle Wesen so handeln, dass sie wirklich Wohl erfahren. Und ein wesentliches Kriterium von Metta ist die Universalität. Ja, es ist vergleichsweise leicht, jemanden Wohl zu wünschen, den man gern hat, mit dem er verheiratet ist oder befreundet ist. Das ist kein Schwierigkeit dabei. Wohlwollen aber jemanden gegenüber zu empfinden, den man nun gar nicht mag oder wo man das Gefühl hat, mit dem kann ich nichts anfangen, das ist die Herausforderung. Und die Herausforderung besagt, macht keinen Unterschied, sondern widmet allen denselben Wunsch, es soll ihnen gut gehen. Was allerdings nicht bedeutet, dass man alle gleich gern zu seinem Geburtstag einlädt. Ja, das wäre zu viel, ist auch gar nicht verlangt. Ich kann jemanden wohl wollen, aber ich muss ihn ja nicht mögen. Ich muss ihn ja nicht zu meinem besten Freund machen oder zu meinem weiteren Bekanntenkreis zählen. Das alles nicht. Also Metta immer und überall, das wäre die Idee. Und auch da ist es so wie überall, dass Metta, das von mir ausgeht, das ich in mir aufbringe und manifestieren kann, dass das auch Rückwirkungen auf mich selbst hat. Und das sind beachtliche Resultate, die manchmal ein bisschen seltsam klingen, aber man nimmt mal die zur Kenntnis, die einem am ehesten noch zusagen, die man am ehesten nachvollziehen kann. Da heißt es einmal, man schläft friedlich, man erwacht friedlich, hat keine bösen Träume. Das kann man fast psychologisch erklären, ja. Also wenn jemand eine wohlwollende Psyche hat, dann ist er innerlich entspannt. Und ein Geist, der entspannt ist, wird keine wirren oder ärgerlichen oder schlimmen Bilder produzieren im Traum. Das geht gar nicht. Man ist den Menschen lieb ist den übermenschlichen Wesen lieb und die Gottheiten schützen einen. Den Menschen lieb kann man auch nachvollziehen. Ja? Wenn ich ein guter Kerl bin, da habe ich keine Feinde. Und diese Atmosphäre, die ich entfalte, ja, die spiegelt sich bei mir wieder zurück. Wenn es da heißt, man ist auch den übermenschlichen Wesen lieb, hat das ein Stück mit Vertrauen zu tun, weil die meisten keinen Kontakt haben zu Devas oder zu Gottheiten, wie auch immer. Und dass die einem auch dann noch helfen, kennen wir wahrscheinlich nur von dem Bild der Schutzengel, die es da geben soll. Aber der Erwachte sagt, das ist auch eine Art von Realität, die ihr nur nicht seht, aber die genauso der Wirklichkeit entspricht, wie das andere, das ich vorher gesagt habe. Das nächste ist ein bisschen schwierig. Das Metta nämlich vor Feuergift und Waffen schützt, die können einem nicht schaden. Und wenn man da mal ein bisschen nachliest, gibt es wirklich unterschiedliche Aussagen. Der eine kann man auch gut nachvollziehen. Wenn ich ein Mensch voller Liebe und Zuneigung und Wohlwollen bin, habe ich mit niemandem Krach. Ja? So, wenn ich mit niemandem Krach habe, ist die Wahrscheinlichkeit auch gering, dass mich einer schlägt, mit dem Messer bedroht oder erschießen will. Ja? Also, wer konfliktfrei denkt, redet und handelt, hat große Chancen, dass er auch eine konfliktfreie Umgebung erlebt. Wo es ein bisschen komplizierter wird, aber das wird auch geschildert, wenn man Metta in einer tiefen Samadhi-Verfassung hat und wirken lässt, dass sich dann auch so etwas wie magische Fähigkeiten entwickeln, die auch einem tatsächlich dann ja, von feindlichen Angriffen schützen und fernhalten. So, das lassen wir offen, bis wir den Wahrheitsgehalt selbst erkennen. Das nächste ist wieder eher verständlich, weil es psychologisch uns näher liegt, heißt es Metta, wer das übt, dessen Geist sammelt sich und der Gesichtsausdruck ist heiter. Ja, logisch. Äußere Harmonie erzeugt innere Harmonie und innere Harmonie drückt sich auch in meinem Körper aus, im Gesicht. Also wenn ich ärgerlich bin, sehe ich anders aus, als wenn ich nicht ärgerlich bin. Marion bestätigt das. Letzter Punkt. Und sollte man nicht noch zu höherem vordringen, wird man in einer Brahma-Welt wiedergeboren. Der Erwachte sagt ja, Metta ist eine gemüterlösende Haltung. Gemüterlösend heißt, dass sie uns frei macht von allen Bindungen und Abhängigkeiten von der sinnlichen Welt. Und wenn das der Fall ist, hat man in sich eine brahmische Existenz vorbereitet, brahmische Haltung entwickelt, die sich dann irgendwann auch mal äußerlich so manifestieren muss. Das war ein Beispiel und, glaube ich, das populärste Beispiel dafür, was Bhavana, die Entfaltung innerer Kräfte und Eigenschaften angeht. So. Ich will aber an der Stelle jetzt mal eine kleine Zwischenbetrachtung machen, bevor ich die Schlussrunde einläute. In den drei Verhaltensweisen, die ich genannt habe, Dana, Sila, Bhavana, da steckt auch die Essenz der buddhistischen Lehre drin. Und die Essenz, diese Essenz bedeutet immer auch den ständigen Merkposten, dass unser Tun und Lassen den Unterschied macht. Je nachdem, was von uns ausgeht, kommt an uns zurück. Leben ist nicht nur passives Erleben, sondern immer auch Gestalten, aktives Gestalten, was in einer ständigen Wechselbeziehung sich befindet. So, und die drei Verhaltensweisen, das sind transformierende Handlungsweisen, die den Menschen nicht auf dem Status belassen, den er bis dahin hatte, sondern ihn in Richtung des Besseren und Heilsameren verändern. Das sind transformierende Handlungsweisen, die insbesondere die Ego-Fixierung auflösen. Und wenn man es schafft, dass diese drei Übungsfelder zu stabilen Verhaltensweisen auch führen, dann kann man sagen, dass die drei auch verlässlich bessere äußere Bedingungen hervorrufen oder erzeugen. Also Lebensbedingungen gemeint. Dana ist ein wichtiges Beispiel dafür, dass man Handlungsspielräume hat. Wenn ich die Tafel Schokolade von vorhin in der Hand habe, habe ich die Handlungsmöglichkeit zu sagen, alles für mich, ich esse die, wenn ihr nicht mehr da seid, oder für jeden ein Rippchen habe ich drin. Damit ist aber auch verbunden eine Einsicht. Es geht nicht nur um Handeln, sondern auch um Einsicht in das, was man tut. Dana heißt zunächst mal Verzicht auf eigenes Wohl, denn was ich weggebe, habe ich ja nicht selbst, bedeutet aber auch, dass das ein Plus von gemüthaftem Wohl ist, weil jeder Akt von Dana auch eine innere Erhellung mit sich bringt. Und jede Einsicht, dass Dana bleibt, sozusagen erhalten bleibt, zurückkehrt, zeigt uns auch, es gibt nicht nur die sichtbare vordergründige Realität, mit der wir es zu tun haben, sondern es gibt eine eher unsichtbare geistige Gesetzmäßigkeit, die ebenso wirkt wie andere auch, die wir aber nicht unmittelbar zu Gesicht bekommen. Also, Gegebenes ist momentan nicht mehr verfügbar, das ist weg. Aber nach dem zweiten Gesichtspunkt, sozusagen potenziell im Untergrund, im Baba noch vorhanden und kehrt zurück. Bei dem Thema Sila werden die Gestaltungsspielräume nochmal erweitert, weil diese fünf Verhaltensregeln ja im Grunde alle wesentlichen Aspekte des Lebens abdecken und damit zeigen an grundlegenden Dingen, was die Risiken der eigenen Handlung sind, aber was auch die bemerkenswerten Chancen drin sind, die da drin stecken. Und das Erhalten der Sila ist eben mit weitreichenden, erfreulichen Rückwirkungen verbunden. Das ist das ganze Prinzip von Karma, Tun und Erleben sind zwei Seiten derselben Medaille. Und Sila haben eine nicht zu unterschätzende Qualität. Abgesehen davon, dass sie eine Harmonisierung des eigenen Lebens in diesem Leben mit sich bringen, konfliktfreieres Zusammensein mit anderen. Aber die Sila haben langfristig die Folge, dass sie einmal den Abstieg in niedere, untere, untermenschliche Daseinsformen verhindern und andererseits auch die Grundlagen dafür sind, dass man zur übermenschlichen Lebensform auch gelangen kann. Und das ist sozusagen eine Weichenstellung, die man nicht unterschätzen kann. Und das dritte, letzte, höchste ist Bhavana, wo wir jetzt merken oder gemerkt haben, dass da eine andere Dimension einfach sich auftut. Da ist der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit nicht mehr auf Welt, Beziehung zur Welt gerichtet, sondern der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit ist, wie trainiere ich mich selbst? Ja? Wie verändere ich die Qualitäten, die Eigenschaften in mir selbst? Und diese Trainingseinheit, dieser Trainingsbereich, zielt zugleich auf die Lösung der existenziellen Problematik insgesamt. Da geht es nicht um, wie kann ich den nächsten Streit vermeiden und wie kann das Leben ein bisschen schöner werden, sondern da geht es, wie kann ich das Problem des Daseins, geboren werden, altern, sterben, insgesamt lösen. Letzte Runde, nochmal Bhavana in einer Fortsetzung. Das Stichwort verdienstvolles Handeln, habe ich vorhin gesagt, ist ein bisschen in Misskredit geraten und zwar auch noch aus einem zweiten Grund, weil man so das Gefühl hat, naja, Verdienste, das klingt so ein bisschen publisch, das ist wahrscheinlich so eine Einsteiger-Anfängerübung für die alten Omas und so, die brauchen ja auch was, aber für die Dhamma-Profis, das lassen wir beiseite. Ist nicht der Fall. Also das Bild von Fundament und Haus gilt auch da. Ich kann ein großes Gebäude nur dann bauen, wenn das auf vernünftigen Grundlagen steht, wenn da die Basis, wenn das Fundament steht. Und Dana und Sila sind die Fundamente für alles, was darüber hinausgeht. Wenn das nicht funktioniert, dann kann ich alles Weitere vergessen. Und zudem, wenn man von Verdiensten redet, hat auch das eine viel weitreichende Dimension als das, was ich bisher angesprochen habe. Metta war das Standardbeispiel für innere Qualitäten. Gibt es andere noch? Ja, das sind die 5 grundlegenden menschlichen Fähigkeiten, von denen der Buddha spricht. Die 5 Dhamma. Vertrauen, Achtsamkeit, Tatkraft, Sammlung, Weisheit. Die hat jeder sozusagen rudimentär, aber es kommt darauf an, die in sich auch hervorzurufen, die zu füttern, groß zu machen, damit sie auf dem achtfachen Weg als Kräfte, als Indriya eingesetzt werden können. Was sind die 5? Wir wiederholen immer wieder. Vertrauen, Nummer 1. Vertrauen sagt, die Freiheit von Dukkha, von Leiden ist möglich. Und ich bin in der Lage, den Weg dahin zu gehen. Punkt. Vertrauen. Tatkraft ist die Motivation, dieses Ziel auch anzugehen. Energie aufzubringen, um diesen Weg auch zu gehen. Das kann man nennen noch Begeisterung, Zuversicht, Ausdauer, Mut, wie auch immer. Aber es ist dieser Kraftmoment, das überhaupt den spirituellen Weg ermöglicht. Achtsamkeit, Standardbegriff in jeder Diskussion. Was meint Achtsamkeit? Das ist die Fähigkeit, sich immer wieder auch an die Ziele zu erinnern, die man sich gesetzt hat, immer auch wieder zu erinnern, was man dafür tun muss, immer wieder zu erinnern, welche Erfahrungen habe ich schon gemacht, welche Fehler habe ich schon gemacht und welche Erkenntnisse habe ich denn schon gemacht. Also Achtsamkeit ist im Kern das sich Erinnern an das Notwendige. Sammlung meint das nach innen gehen, die Aufmerksamkeit von der Welt zeitweise abziehen können auf das, was in einem selbst, sei es der Körper, sei es Geist, sei es das Seelische, was da passiert, dass man das mitkriegt, dass man Herz und Geist eint, dass man der Vielfalt Welt der Erscheinungen mal den Rücken kehrt und zur inneren Sammlung, inneren Frieden gelangt. Und Weisheit, das letzte und höchste in dieser Reihe, ist die Fähigkeit, einen klaren und durchdringenden Blick auf die Realität zu haben. Insbesondere, dass man einen Blick entwickelt, wie sind die Zusammenhänge von Ursachen und Wirkung? Wie hängt zusammen das, was ich tue und das, was ich erlebe daraus? Da sind wir wieder bei den Verdiensten. Also das ist ja unser Thema. Und man muss immer das, was ich gerade sage, unter dieser Perspektive sagen, banal ausgedrückt, was bringt's? Ja, was ist die Wirkung davon? Und hier spricht der Buddha von 4 Fluten des Verdienstes. Fluten des Heilsamen, Nahrung des Wohls gibt es. Welche 4? Ein edler Jünger mit unbeirrbarem Klarblick ist dem Erwachten nachgefolgt. Das ist die erste Flut des Verdienstes. Da ist ein edler Jünger mit unbeirrbarer Klarheit der Lehre der Jüngerschaft nachgefolgt. Das ist die zweite und die dritte Flut des Verdienstes. Und da ist ein edler Jünger den Tugenden, die den Edlen lieb sind, nachgefolgt. Das ist die 4. Flut des Verdienstes. Flut des Heilsamen, Flut des Wohls oder Nahrung des Wohls. Also ihr merkt, dass im Grunde immer wieder dieselben Themen auftauchen, mit neuen Nuancen, neuen Perspektiven. Doch immer, die Lehre ist sehr einfach. Man muss nur merken, wie einfach die ist. Man lässt sich oft irreführen durch die unterschiedlichen Aussagen und Nuancen, die immer mal auftauchen. Hier wird das Bild der Ströme, das wir vorhin hatten, mit Fluten übersetzt, aber das ist dasselbe. Pali-Wort ist dasselbe. Es meint, dass es 4 Quellen gibt für Daseinsglück, für Zufriedenheit und für Freude. Und diese Quellen haben wir in anderen Worten schon mal gehört, nämlich Vertrauen. Das war eben als eine der heilsamen Eigenschaften genannt. Hier ist es ja, ein Beispiel genannt, Vertrauen in Buddha, Dhamma und Sangha. Konkretisiert. Nicht? Der Buddha ist jemand, der die Wahrheit gefunden hat, der Leitfreiheit erlebt. Nicht? Dhamma ist die Wahrheit sozusagen formuliert, mitgeteilt in einer fassbaren Art und Weise. Und Sangha, es sind die Wesen, die diese Wahrheit aufgenommen haben, die danach praktizieren und sie weitergeben. Und wenn es hier heißt, dass die Betreffenden mit den Silas ausgestattet sind, dann ist das der Aspekt der Tatkraft, die wir eben hatten. Tatkraft ist nämlich das, was man am meisten braucht, um den dummen Verlockungen der Welt entgegenzutreten und die moralischen Prinzipien, die man hat, aufrechtzuerhalten. Und in einer Parallelstelle ist dasselbe nochmal genannt mit Weisheit. Und da haben wir da auch die fünfte Eigenschaft, die fünfte Fähigkeit nochmal, die hier in anderem Gewand auftaucht. Stichwort, nur damit ihr wisst, dass der Abend könnte unendlich lang sein. Es gibt eine ganze Reihe von anderen verdienstvollen Aktivitäten noch. Ich will noch zwei nennen. Die berühmten Worte Vipassana und Samatha, beziehungsweise Samatha und Vipassana. Samatha als die innere Ruhe, die zu einem klaren Blick führt, und Vipassana, der klare Blick, der zur inneren Ruhe führt. Auch das ein ganzes Kapitel, das sich einfügt in diesen Teil des Achtpfades Samasamadhi. Da gehört es hin. Und Samasamadhi ist ja auch ein ganzer Block, den wir eben unter dem Stichwort Bhavana angesprochen haben, was sozusagen verdienstvolles Wirken ausmacht. Zum Abschluss, eine Abrundung, nur eine Winzigkeit, um eine letzte Perspektive noch zu haben. Der Hintergrund ist ein kleiner Dialog einer Gottheit mit dem Buddha. Und diese Gottheit fragt ihn oder macht einen Vorschlag, was man angesichts des so kurzen und bedrohten Lebens machen kann. Und der Dialog zeigt, dass man nicht an Verdiensten sozusagen haften soll oder sich damit zufrieden geben soll, die sich innerweltlich auswirken, sondern dass man immer auch eine transformierende Perspektive hat, die über alles Weltliche hinausgeht. Also diese Deva heißt Uttara und sie spricht den Buddha wie folgt an. Es vergeht das Dasein. Kurz ist die Lebenszeit. Wer dem Alter nahe gerückt, für den gibt es keinen Schutz. So soll die Gefahr des Todes im Auge behalten, sollte man wohl glückbringende und verdienstliche Werke tun. Das ist schon mal eine Einsicht. Also man wird alt und man sollte doch gucken, dass man da ein bisschen was investiert. Der Buddha sagt, ja, es vergeht das Dasein, kurz ist die Lebenszeit, hast recht. Wer dem Alter nahe gerückt, für den gibt es keinen Schutz. Jawohl, so die Gefahr des Todes im Auge behaltend, sollte man wohl die Lockung der Welt meidend auf den seligen Frieden schauen. Das ist der Unterschied, ja. Beide sagen, man muss das Richtige, Wichtige tun. Aber der Buddha sagt, behalte die Perspektive im Auge, dass du nicht zu kurz springst, sondern das erreicht, was hier seliger Friede genannt ist. Und seliger Friede ist nur ein anderer Ausdruck für Nibbana. Ja? Und da haben wir etwas, wo man nicht mehr von Verdienst reden kann. Weil Nibbana kann man nicht erzeugen, kann man nicht machen, kann man nicht irgendwie produzieren, sondern Nibbana kann man nur auf einem Weg erreichen. Ja? So wie die Bundesstraße da oben, die B3, nach Frankfurt führt. Wenn man die fährt, kommt man nach Frankfurt. Aber die B3 erzeugt ja nicht Frankfurt. Ja, was noch bleibt, ist vielleicht ein kurzer Blick auf eine Tradition in vielen buddhistischen Ländern, und zwar die Praxis der Verdienstübertragung, so heißt das. Und es meint, dass man die Folgen eigener guter Handlungen anderen Wesen widmet. Da gibt es auch ein schönes Wort dafür, Pati Dana heißt das. Dana kennen wir, das ist geben, übergeben. Und Pati ist das, was man erlangt hat. Wir haben die ganze Zeit Verdienste zu gesagt. Nun muss man wissen, dass das Wort im Kanon selbst nicht vorkommt, nur in den Kommentaren. Und auch in den Sutten finden wir nur ganz, ganz selten und wenige Hinweise auf diese Praxis. Der Buddha selbst spricht darüber gar nicht und er sagt auch nicht, wie das Ganze funktioniert. Um das ein bisschen plastisch zu machen, habe ich mir eine dieser Stellen angeguckt. Dort wird berichtet von einer Laienanhängerin Nandamata, die sehr weit fortgeschritten war schon in ihrer Praxis. Und die hatte erfahren, dass eine Gruppe wandernder Mönche zusammen mit Sariputta und Moggallana in ihr Dorf kommen sollte. Und sie hat sich entschlossen, die zwei bzw. die ganze Gruppe zu bewirten. Und nachdem das Essen vorbei war, hat sie folgenden Satz gesagt. So möge denn, was da mit dieser Gabe an Verdienst und Verdienstfülle erwirkt wird, dem großen König Vesavana zugutekommen. Man muss wissen, dass Vesavana einer der vier großen Könige ist und der ihr den Tipp gegeben hat, Achtung, da kommen die Mönche vorbei. Und an dem Beispiel sieht man auch, wie diese Übertragung vollzogen wird. Es ist eine Absichtserklärung, mögen denn XY von dem, was ich getan habe, den Nutzen haben? Das kann man denken, das kann man aussprechen, das kann man in seinen eigenen Worten formulieren oder auch, und das hat sich im Laufe der Tradition herausentwickelt, man benutzt einfach bestimmte Formeln, die in der Tradition überliefert sind. Eine habe ich mal rausgesucht, die findet sich in einem Chanting-Buch bei Ajahn Tanissaro. Übersetzt hat das unser Wolfgang Neufing. Und dort heißt es, mögen alle Lebewesen glücklich leben, frei von Feindseligkeit, mögen sie alle an den Segnungen teilhaben, die dem Guten entspringen, das ich getan habe. So, das Gute tun, dafür gibt's verschiedene Gelegenheiten. Meistens wird dieses Ritual vollzogen am Ende etwa einer Meditation, einer Gruppenmeditation, am Ende einer buddhistischen Zeremonie oder auch privat, persönlich, bei welchen Anlässen auch immer, wenn man das Gefühl hat, ach, das war jetzt etwas Gutes, was ich gemacht habe. Und wenn einem einfällt, ich könnte das jemandem widmen, dann könnte man und kann das tun. So. Nun mag es sein, dass man das als einen Widerspruch zum Karma-Gesetz empfindet. Das ist aber gar nicht der Fall. Warum? Der potenzielle Empfänger dieser Widmung muss nämlich selbst seinen eigenen Beitrag leisten. Das fängt schon mal damit an, dass er ein entsprechend gutes Karma mitgebracht haben muss, sonst wird ihm in seinem Leben gar kein Geber erscheinen, der ihm etwas widmet. Und der zweite Punkt ist, dass er eine Art Wertschätzung ausdrückt, wenn diese Widmung vollzogen wird. Er muss nicht nur das, was ihm da gewidmet wird, genießen und sagen, ach, ist das toll, sondern muss auch den Akt der Übertragung als eine gute Tat einschätzen. Dann erst ist sozusagen der Akt der Verdienstübertragung komplett und funktioniert. So, das mag es sein für heute, keine Scheu vor Verdiensten. Und man kann auch jetzt sagen, keine Scheu vor Verdienstübertragung. Mhm.